So, bevor wir loslegen mit der dritten Folge, gibt's was du rausschneiden möchtest?
Ich frage mich gerade ernsthaft, was los mit uns ist, weil auch diese Folge enthält wieder eine Durchfallstory. Was ist los?
Oh Gott, stimmt. Ja, vielleicht sollten wir die rausnehmen.
Wir müssen davon weg.
Ja, das war wirklich ein bisschen unangenehm.
Ansonsten möchte ich einfach direkt meine Anmoderation rausnehmen, weil ich verpeilt bin. Was ist los mit mir?
Weil dir dein Name nicht eingefallen. Ach, ich fand das eigentlich sympathisch. Nö, das würde ich auf jeden Fall drin lassen.
Super sympathisch.
Würde ich auf jeden Fall drin lassen.
Weißt du, wer wirklich sympathisch war? Unsere Ernährungswissenschaftlerin,
ja.
Dr. Astrid Tombeck. Ja. Die war wirklich sympathisch. Wir waren so mittel.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Hallo, wir begrüßen euch zu unserer dritten Folge. Wir, das sind Kim Stoppert, also ich, Typ 2, boah, wie verballert kann man sich selbst anmoderieren, und
Freddy Schürheck. Hallo alle, ich bin Typ 1 Diabetikerin. Wir sind Freundinnen schon seit 100 Jahren und beides eben Diabetikerin, seit 2017, beide zeitgleich diagnostiziert. Fast zeitgleich, muss man sagen, was ein großer Zufall war. Und jetzt machen wir hier diesen Podcast. Und ja, das Verballertsein wird sich wahrscheinlich auch durch diese Folge hier wieder ein bisschen durchziehen. Das ist so unser Markenzeichen, würde ich sagen. Deswegen vorab schon mal auch der kurze Hinweis. Wir reden hier nur über unsere eigenen Erfahrungen. Wir lassen auch andere Diabetikerinnen und Diabetiker und Expertinnen und Experten zu Wort kommen. Aber das ist hier kein medizinischer Fachpodcast oder so. Also bitte nicht irgendwas Lebenswichtiges ändern, nur weil ihr denkt, Freddy und Kim, die haben das aber gesagt. Die klingen vertrauensvoll.
Bei denen hat das funktioniert, dann funktioniert das bei mir auch. Nee, fragt lieber vorher nochmal euren Arzt, eure Ernährungsberatung, wie ihr es handhabt.
Genau. Die wissen alles, wir wissen ein bisschen was und manchmal wissen wir sogar, wie wir heißen.
Eine geile Überleitung. Wir wollen heute über das Thema Ernährung reden. Letzte Woche haben wir ja schon viel übers Feiern und über Alkohol gesprochen und diese Woche mal über Ernährung. Ich habe es, glaube ich, in der ersten Folge mal erwähnt. Freddy hatte ihre Diagnose und hat auf einmal, also für meine Verhältnisse, ja, also ich kannte Freddy nur als Mitglied, fast Mitglied meiner WG mit einer schönen Rigatoni und einer Fanta, und das fiel dann auf einmal weg bei Freddy. Und ja. Sie hat dann ab und zu doch mal gesagt, nee, ich esse heute nichts, ich habe schon gegessen, oh, lecker gekocht. Und das war ein bisschen komisch, weil Freddy, also ich habe dich, glaube ich, noch nie kochen sehen, noch nie.
Ja, ich bin jetzt auch immer noch nicht der große Koch oder so. Ich habe aber tatsächlich, am Anfang ist man ja auch erstmal ein bisschen verunsichert, egal ob Typ 1 oder Typ 2, was darf man eigentlich noch essen und was ist vielleicht einfach keine gute Idee. Und ich habe dann aber auch schnell festgestellt, so jeder hat da so ein bisschen seinen eigenen Modus, in den man dann so reinkommt. Ich esse auch wieder Rigatoni und ich esse auch mal Fastfood, aber so wie ich es früher gemacht habe, mit einmal die Woche zu Mc's oder sowas, das tatsächlich kommt bei mir nicht mehr vor. Was hast du denn? Du hast ja damals richtig streng dich komplett umgestellt. Du bist sehr streng gewesen mit dir.
Richtig strikt. Alles nicht mehr gegessen, eine Diät gemacht nach so Plänen, und dann habe ich dann in der diabetologischen Praxis, hat man mir dann empfohlen, pro Mahlzeit 50 Gramm Kohlenhydrate zu mir zu nehmen oder aber 40 Gramm plus ein 10 Gramm Snack zwischendurch. Mhm. Und das hat bei mir sehr gut funktioniert zusammen mit den Tabletten, und ich habe sehr viel abgenommen. Ich habe, ich glaube, so 14 Kilo abgenommen oder sowas. Und war relativ schnell nach einem halben, dreiviertel Jahr schon bei einem 5er Langzeitwert. Und habe unter anderem wegen des Kinderwunsches dann meine Tabletten abgesetzt. Bei mir sind aber auch Nebenwirkungen aufgetreten vom Metformin. Nicht schön.
Weil was waren das für Nebenwirkungen?
Das geht auf die Verdauung. Also du hast richtig starke Schmerzen.
Oh nein.
Das ist, als ob dir einer mit einem Messer in den Magen rammt und du weißt nicht, schaffe ich das jetzt noch zur Toilette oder kippe ich hier gleich vom Stuhl?
Also wie so richtig krasse Periodenschmerzen oder wie?
Nee, nicht, also richtig krasser Durchfall. Als ob du richtig krass von jetzt auf gleich ohne Zusammenhang, ja, meinst, du hast gerade eine Magen-Darm-Grippe ausgebrütet.
Oh Gott.
Es ist richtig schlimm. Bei mir sind sie, wie gesagt, erst nach so anderthalb Jahren aufgetreten. Bei anderen Leuten kommt das direkt schon in den ersten zwei Wochen, und dann muss man dann zum Arzt und muss die Tablettentherapie ändern. Aber ja, das Medikament hat erstmal sehr gut bei mir funktioniert. Ich habe die Tabletten dann wieder abgesetzt, und dann war ich so bei einem Langzeitwert von 6 ungefähr, ohne Tabletten und wirklich nur mit einer Ernährung und aber auch mit sehr viel Bewegung. Also ich habe 2 bis 3 Mal Sport die Woche gemacht.
Jetzt sagst du schon selber, hast du gemacht.
Ja, ich war schwanger, da habe ich dann Insulin genommen, da machst du das alles nicht. Ich hatte auch sehr viele Schmerzen und Belastung in der Schwangerschaft, da ging das alles nicht mehr. Stillzeit ist eher auch nochmal eine Ausnahme. Und jetzt versuche ich wieder nur mit Therapie reinzukommen. Gibt mir aber auch jetzt nur noch ein paar Wochen. Ich mache das jetzt ganz streng. Und wenn es nicht funktioniert, muss ich halt wieder zum Arzt und muss jetzt anfangen, erstmal wieder mit den Tabletten was zu regeln. Sehr streng heißt, dass ich versuche, möglichst wenig Kohlenhydrate zu mir zu nehmen und auch wirklich die Zwischenmahlzeiten, wo man dann so mal ein Schokoriegel snackt oder so. Oder ich habe jetzt auch in der Stillzeit öfter mal ein Stück Kuchen gegessen. Also das würde ich jetzt halt, ist jetzt erstmal gestrichen. Und ich muss halt versuchen, mit Kind und Mann so ein bisschen so einen Sportalltag wieder zu integrieren. Ich bin jetzt gerade dabei, mich wieder auf zweimal die Woche zu steigern. Hoffe, das funktioniert jetzt in den nächsten Wochen.
Und machst du Ernährungsprotokoll oder sowas? Also schreibst du irgendwo auf, was du isst?
Nee, gar nicht. Aber ich habe heute Morgen habe ich gedacht, sollte ich das mal wieder machen und gucken, ob ich im Kaloriendefizit lande oder nicht. Aber es ist halt, also für mich ist es momentan halt schon schwierig, frisch zu kochen und mir Gelegenheit zu nehmen, das zu machen, weil ich halt ja das Kind habe, das muss ja irgendwie beschäftigt werden und betreut werden. Und
ja, und du arbeitest ja auch und du machst diesen Podcast.
Und das Kind, also Kinder rasten halt komplett aus irgendwann, wenn die ein Handy sehen, weil die wissen, dass wir Erwachsene da immer dran sind. Die wollen auch damit in Anführungszeichen spielen. Und dann ist halt schon schwierig, da was zu protokollieren. Und ich glaube, das lasse ich jetzt erstmal und versuche erstmal so eine gute Routine zu bekommen. Ja, also ich glaube, das ist so das, was mir jetzt gerade momentan fehlt und was ich jetzt so langsam wieder aufbaue. Und natürlich auch meinen inneren Schweinehund zu überwinden und ein bisschen strenger zu mir selbst zu sein. Ich habe in den letzten Tagen voll motivierend gemerkt, dass einige Dinge ganz langsam nach unten gegangen sind in den Werten. Und das war schon super. Und das freut mich auch schon.
Und woran hat das dann gelegen?
Dass ich wirklich nicht so auf die Kohlenhydrate geachtet habe. Und was natürlich auch ist, unsere Tochter war auch für Babyverhältnisse eine sehr schlechte Schläferin. Und als ich dann zum ersten Mal in der Stillzeit bei der Diabetologin war, da hat sie nur gesagt, ja, wie soll das mit ihrem Morgenwertnetz funktionieren? Ich hatte auch so ein Kind, hat sie gesagt, das hat bis zum dritten Lebensjahr nicht richtig geschlafen. Schlaf ist wichtig, das schießt einfach die Werte halt durcheinander. Was willst du da machen? Aber jetzt schläft sie halt wieder richtig gut und oder für ihre Verhältnisse richtig gut. Und deshalb glaube ich, dass es so langsam halt dann rein muss.
Ja. Yeah. Du, heute Morgen, Testfrage, was gab es bei dir zum Frühstück? Ich hatte Vollkornbrot. Vollkorn, das ist was, wo ich immer wirklich versuche darauf zu achten, dass ich Vollkornprodukte dann jetzt, auch Vollkornnudeln oder sowas, weil ich mir denke, das ist jetzt kein großer Unterschied, ob ich jetzt ein Weizenmehlbrot oder ein Vollkornbrot esse, für mich schmeckt es gleich, aber für die Werte ist es ein großer Unterschied. Also auf jeden Fall Vollkornbrot hatte ich, allerdings mit doch dick Marmelade, muss ich dazu sagen. Was hattest du?
Wir frühstücken am Wochenende immer zusammen und wir frühstücken immer richtig fett, aber ich habe mir jetzt angewohnt, Brot zu backen. Und letzte Woche gab es Chia-Brot und diese Woche ist es Joghurt-Brot geworden. Und dadurch werden die Werte doch dann ein bisschen eingegrenzt und dann gibt es noch ein bisschen Ei dabei. Und ja, dann läuft das schon. Nur auf den O-Saft muss ich ja momentan jetzt mal verzichten. Den trinkt jetzt mein Mann alleine. Geht halt nicht anders.
Ich habe tatsächlich am Anfang der Diabeteszeit, als ich mal kurz gekocht habe, wie du ja eben schon so schön hervorgehoben hast, habe ich auch mal kurz gebacken und hatte nämlich, weil ich am Anfang viel so Diabetes-Kochbücher und sowas geschenkt bekommen habe von Bekannten, weil die natürlich alle dachten, Diabetes ist Diabetes und dann gibt es dieses eine Kochbuch und das muss auch Freddy jetzt durchziehen. Natürlich sind diese Kochbücher ja in der Regel immer für Typ 2er und Typ 1er können ja schon, das haben wir ja auch, ich meine, wir haben jetzt ja schon für den Podcast auch mit vielen Leuten gesprochen, auch die anderen Diabetes Typ 1er haben uns gesagt so, ja, ich habe mich nicht groß umgestellt, ich esse, was ich will und muss dann halt eben mit dem Insulinhaushalt gucken, dass das alles irgendwie passt. Auf jeden Fall habe ich dann trotzdem ganz am Anfang mal einmal so ein Backrezept ausprobiert und habe quasi diabetikerfreundliche Haferflockenbrötchen gebacken.
Und?
Du verziehst schon so das, hast du das schon mal probiert?
Also es kommt immer aufs Rezept an, ne? Diese Low-Carb-Dinger, da ist halt sehr viel Ei drin immer.
Die Dinger waren hinterher knallhart, als die aus dem Ofen gekommen sind. Die waren wirklich wie so Steine. Dabei habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht. Die waren wirklich wie so Steine. Ich hätte damit Leute erschlagen können. Und sie waren auch noch so klein und schrumpelig, wie so ein bisschen zu groß geratene Rosine quasi eigentlich nur noch. Es war nix. Und dann habe ich das meinem Freund damals, es war Sonntagmorgens, habe ich die halt, also erstmal, ich bin früher aufgestanden, um die zu backen. Mhm. Dann habe ich uns schön den Tisch gedeckt. Dann habe ich da die Brötchen hingelegt. Dann habe ich ihn irgendwann geweckt. Und es roch auch ganz gut. Und er war schon so, boah, krass, du hast Brötchen selbst gemacht. Wow. Und dann hat er die Brötchen gesehen. Und war so, Nee. Und da habe ich nur gesagt, ich sage, nee, die essen wir jetzt, das sind jetzt unsere neuen Brötchen, das ist jetzt, das machen wir jetzt so sonntags. Und er war so süß, weil er so war, also ich unterstütze dich mit allem, ne? Ich bin voll an deiner Seite, aber die scheiß Brötchen esse ich auf gar keinen Fall. Und dann habe ich die, habe ich zwei von diesen Scheißbrötchen mir selbst dann reingezwungen, weil ich dachte, komm, du hast sie jetzt extra gemacht, du musst sie jetzt probieren. Die waren halt wirklich knüppelhart, die haben überhaupt nicht gut geschmeckt. Plus, jetzt kommt's. In dieser ganzen Aufregung von, ich mache Brötchen, die für meinen Diabetes gut sind, habe ich den größten Diabetikerfehler ever gemacht als Typ 1er, nämlich
nicht gemessen und nicht gespritzt?
Ich habe nicht gespritzt.
Oh, scheiße.
Und das ist mir tatsächlich in all den Jahren, das ist mir nur dieses eine Mal passiert.
Krass.
Und ich habe das überhaupt gar nicht gemerkt. Und dann war ich auf der Arbeit, weil ich sonntags eine Sendung moderiert habe. Und irgendwann war ich so, habe ich mal gemessen, weil ich mich so komisch gefühlt habe, so ein bisschen sehr träge und so ein bisschen schummrig. Und dann dachte ich so, dachte ich noch so, du bist wahrscheinlich jetzt im Unterzucker von deinen wirklich sehr gesunden Brötchen heute Morgen. Hast du jetzt einen Unterzucker?
Nein.
Nee, ich war dann bei 365.
Oh, scheiße.
Und und da dachte ich mir dann in dem Moment, komm, das ist doch jetzt Karma. Das ist jetzt warst du so engagiert, hast dir da die Mühe gemacht mit diesem blöden Brötchen. Und das war die Rache. Und seitdem esse ich Vollkornbrötchen oder sowas, irgendwas gekauftes vom Bäcker oder halt eben außer Tiefkühle, das mache ich auch manchmal dann sonntags, einfach die tiefgekühlten aufbacken, ist auch völlig in Ordnung. Oder eben ein Vollkornbrot. Aber die Brötchen, boah, das war ein richtiger Fail. Da werde ich jetzt noch frustriert, wenn ich drüber nachdenke.
Ja, ich muss aber auch sagen, dass es jetzt mittlerweile auch von einigen Anbietern Brötchen gibt, so zum Aufbacken oder aus dem Kühlregal, also Tiefkühle. Das ist pro Brötchen, pro Vollkornbrötchen sind es 30 Gramm Kohlenhydrate. Da kannst du ruhig mal zwei essen als Typ 2 an einem Sonntag. Also nicht jeden Tag, aber an einem Sonntag. Mache ich jetzt aktuell nicht, weil ich will ja jetzt erstmal wieder zurückkommen auf ein richtig gutes Level und wieder dahin kommen, wo ich vor meiner Schwangerschaft war. Genau. Aber ja, diese Low-Carb-Rezepte, da ist oft sehr viel Ei drin, sehr viel Ei, sehr viel Quark. Das ist dann immer so feucht, fluffig. Das schmeckt auch so ein bisschen rühreiig manchmal. Oder es gibt natürlich die, wo du das alles weglässt, was dann auch gleichzeitig vegan ist. Das ist dann relativ nussig und trocken und es bröckelt dann alles so. Da muss man auch ziemlich viel ausprobieren und seine Rezepte finden. Genauso wie bei den Keksen und bei dem Süßkram kann man ja auch alles machen. Da musst du dann den Ersatzzucker nehmen. Übrigens vorsichtig, wenn ihr das mal ausprobieren wollt und ihr Haustiere habt. Der ist echt schlimm für Haustiere. Guckt da genau auf die Packung. Ich finde auch, dass einiges davon nicht so lecker ist, weil der manchmal so einen komisch kühlen Geschmack auf der Zunge hinterlässt. Hast du sowas schon mal gegessen mit so einem Xylit- oder Erythrit-Zeug?
Ich glaube, es war mit Xylit, habe ich mal das andere Mal, als ich was Diabetesfreundliches gebacken habe. Das war ein großer Erfolg. Übrigens habe ich einen Käsekuchen gemacht, der aus so einem Diabetiker-Typ-2-Kochbuch war oder Backbuch oder wie auch immer. Das war tatsächlich sehr lecker. Das hatte so ein bisschen, der Käsekuchen hatte dann so einen karamelligen Beigeschmack. Das schmeckte so ein bisschen wie diese Werthers besten Bonbons oder so.
Ja,
hat mir aber gut geschmeckt.
Ja.
Ich habe aber neulich auch noch mal gesehen, in so einem YouTube-Video, man soll aufpassen mit diesen Ersatzstoffen, weil die erstens teilweise noch nicht so richtig erforscht sind, was da so die Langzeitwirkung ist, plus zu viel kann abführend wirken. Mhm. Darüber haben wir ja auch schon in Folge 1 gesprochen.
Ja.
Die Durchfallgeschichte könnt ihr euch nochmal nachhören.
Und ich habe auch gehört, dass einige Ersatzzucker über die Leber verstoffwechselt werden. Und wenn du als Diabetes Typ 2 ja gar nicht mal so unwahrscheinlich generell schon Leberprobleme hast, vorsichtig sein damit. Vielleicht wäre das auch nochmal eine geile Folge, die wir mal in Zukunft machen können, dieser Ersatzzucker.
Hä? Schreib's doch mal auf. Du hast doch gerade den Stift in
der Hand.
Schreib's doch mal auf für uns.
Zucker. Folge.
Ja, wenn ihr da schon irgendwelche Erfahrungen gemacht habt, sei es mit Durchfall oder auch ohne, schreibt uns doch gerne schon mal über unsere Instagram-Seite typfrage_der_podcast. Lach nicht so, Kim, das ist ernst gemeint.
Ja.
Wir tauschen uns hier gemeinschaftlich aus, wir sind eine Community. Schreibt uns doch gerne mal, wie da eure Erfahrungswerte sind. Wir haben natürlich im Vorfeld, das haben wir ja gerade schon auch angeteasert, wir haben natürlich im Vorfeld ja auch mit verschiedenen Diabetikerinnen und Diabetikern über ihre Erfahrungen gesprochen in Sachen Ernährung. Was ich erstaunlich fand, war, Bastian Niemeyer haben wir gesprochen, den werden viele von euch kennen, der hat ja den YouTube-Kanal Diabetes ohne Grenzen und den haben wir gefragt, auf was er denn als Typ-1-Diabetiker verzichtet, ob er irgendwas in seiner Ernährung umgestellt hat, und das hier war seine Antwort.
ich habe nach meiner Diagnose erstmal mehr Süßigkeiten gegessen, als ich das vorher gemacht habe, weil ich mir sie mir dann eben immer direkt zum Abendessen direkt so auf einem Stapel aufgelegt habe, dafür direkt das Insulin gespritzt habe. Also auch vielleicht anders, als man das irgendwie im ersten Moment erwarten könnte. Das Einzige, wo ich auch gerade dran gedacht habe, was ich vielleicht sogar noch weniger gemacht habe, waren so zuckerfreie Getränke, weil ich weiß auch nicht, das war so meine letzte Rebellion dann irgendwie. Ich wollte keine zuckerfreien Getränke trinken, weil nur weil ich jetzt Diabetiker bin, muss ich die ja nicht unbedingt trinken. Und damals waren die auch irgendwie geschmacklich, haben die mir nicht so zugesagt. Mittlerweile bin ich gerade so ein bisschen mehr da rein, gehe da wieder hin und springe da so ein bisschen über meinen Schatten, weil es dann halt doch irgendwie deutlich einfacher ist, dann den Blutzucker zu managen, wenn man halt einfach zuckerfreie Sachen trinkt. Und die schmecken meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob sich mein Geschmack verändert hat oder auch die Dinge einfach besser geworden sind mit der Zeit, echt ganz gut eigentlich. Aber ansonsten, nee, ich glaube tatsächlich nichts, was ich jetzt wegen dem Diabetes weniger esse mittlerweile.
Ich finde es spannend, dass du ausgerechnet die Getränke ansprichst, weil die Getränke waren bei mir das Erste, wo ich dachte, easy, zuckerfrei, gar kein Problem, weil die schmecken ja alle trotzdem gut und es gibt ja mittlerweile alles in zuckerfrei. Es gibt ja sogar Fanta, Blutorange mixt mit Mandarine zuckerfrei und solche Sachen und die schmecken ja alle. Also, dass du dich da so knallhart, ich meine, gut, du warst ja auch noch sehr, sehr, sehr jung, als du Diabetes bekommen hast, ne? Und dann hast du dich da als Junge hingesetzt und hast gesagt, Mama, ich trinke jetzt den O-Saft, ist mir scheißegal, was du sagst.
Ich glaube, das war wirklich so eine absolute Trotzhaltung, die ich bis vor ein paar Jahren absolut konsequent durchgezogen habe. Wenn Freunde dann irgendwie eine Cola Zero bestellt haben, die halt keinen Diabetes haben, ich habe meine Cola normal durchgezogen.
Ich glaube, jeder von uns hat ja irgendwie so dieses Goodie, was man sich gönnt. Bei dir hatten wir es ja zum Beispiel in der letzten Folge, Kim, hattest du ganz stolz erzählt, dass du dir am Abend vorher einen Cocktail endlich mal wieder gegönnt hast mit O-Saft. Ich finde es so krass, aber dass der Basti halt ausgerechnet die zuckerfreien Getränke hat, weil das war für mich wirklich das Erste, was easy war, umzustellen.
Finde ich auch. Was ich halt hatte, ich habe gemerkt, dass mein heißgeliebter Latte Macchiato, dadurch, dass da so unfassbar viel Milch drin ist, und Milch hat ja auch Milchzucker, ne, dass das leider bei mir ziemlich reinhaut. Vielleicht die Kombination von Milch und Fett, ich weiß es nicht. Und ich habe so unfassbar gerne Latte Macchiato getrunken, habe mir den einfach gegönnt, aber ja, es darf einfach nicht so häufig passieren. Ich bin jetzt schon umgestiegen, wir haben jetzt eine eigene Kaffee, also so eine Kaffee-Vollautomaten. Es gibt jetzt mittlerweile Mandelmilch in der Barista-Variante, ist okay, kann man sich mal gönnen.
Ja, was hatte denn mein Freund neulich mal, ich glaube so eine Erbsenmilch oder sowas?
Schmeckt das?
Warte mal, ich google mal nochmal, war das Erbsenmilch?
Doch, es gibt Erbsenmilch.
Ja, nee, also für mir hat es nicht geschmeckt, aber
ich habe das schon mal gehört von jemandem, dass die Erbsenmilch nicht schmecken soll, aber ich habe es noch nicht selbst ausprobiert.
Ist halt alles erfahrungswert, ne?
Ja, und auch alles Geschmackssache. Ja. Leute bieten mir immer Hafermilch an, aber Hafermilch hat ja leider noch mehr Kohlenhydrate.
Ich finde es halt sowieso so spannend zu sehen, dass jeder ja wirklich so seine eigenen Sachen hat, die bei ihm gut funktionieren oder nicht so gut funktionieren, auch eben essenstechnisch. Was bei mir zum Beispiel gar nicht mehr gut funktioniert, was ich früher gerne gegessen habe, sind so diese Joghurtgums oder sowas. Cola-Kracher. Mhm. So, weißt du, die gemischte süße Tüte vom Kiosk. Oh, was habe ich die früher geliebt. Aber heute, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, dann hast du da so einen Schlumpf. Ja, wie viel Kohlenhydrate sind denn jetzt der Schlumpf?
Hasse ich.
Oder die saure Schlange.
Diese Ernährungstabellen auf genau diesen Produkten sind, jetzt wird hier gerade im Hintergrund geschrien, weil jetzt will jemand essen.
Die Frage ist nur Low Carb oder nicht?
Die kriegt kein Low Carb, die darf noch Voll Carb. Die Ernährungstabellen auf diesen Dingern sind halt auch einfach immer scheiße, weil du musst da immer rumrechnen, reinrechnen, dann steht da drin Proportion. Diese Portion ist aber überhaupt nicht gut definiert. Ich meine, diese Schlümpfe jetzt mal als Beispiel, die sind ja eine Größe. Dann sag mir einfach, wie viel bei fünf Schlümpfen bei rumkommt.
Das kommt, glaube ich, anderen Leuten so voll kleinscheißerisch vor, also weißt du, so voll kleinkariert vor, dass wir jetzt über die Kohlenhydrateinheiten von Schlümpfen reden. Aber für mich ist das halt essentiell. Wenn mir jemand auf die Packung draufschreiben würde, ein Schlumpf hat so und so viel Kohlenhydrate.
Ja.
Ja, danke. Super. Oder beim Cola-Kracher. Schreib doch nicht eine Portion, sondern schreib ein Cola-Kracher. Weil dann kann ich nämlich abzählen. Leiste ich mir jetzt zwei oder drei?
Definier wenigstens mal die Portion. Weißt du, da steht ja so eine Portion. Und denk mir so, wie viel ist eine Portion? Oder, also das höchste der Gefühl ist ja, dass es so 25 Gramm dann steht. Dann denke ich mir aber auch, ihr wisst doch, wie viel Gramm einer von euren Cola-Krachern hat.
Ich habe es übrigens gerade rausgefunden. Ich habe es gegoogelt. Nährwerte und Kalorien Mao am Cola-Kracher je ein Stück. Also, zumindest laut dieser Tabelle hier auf gesünder-abnehmen.com. Mhm. Jetzt darfst du mal raten, wie viel Kohlenhydrate stecken drin?
Wahrscheinlich 3 oder 4 in einem Ding. Gramm.
Ja, sehr gut. Ja? Was beschwerst du dich denn hier so gut?
Super.
3,6.
Ja, ich habe jetzt überlegt, ob so ein Ding vielleicht so 5 Gramm hat. Und so Süßigkeiten, also wirklich so alles, was jetzt so Haribo, Trolli und sowas ist, ne, das hat ja meistens wirklich 80% von diesem Zeug, ist ja eigentlich einfach nur Zucker, 80-90%. Ja. So weit kann man es ja überschlagen. Wenn man es einmal weiß, also, ist auch gut, 3,6. Aber wenn dann so ein neues Produkt ist oder du nach etlicher Zeit mal wieder Bock hast auf irgendwas und dann stehst du halt im Supermarkt und hast du so, schreib es doch einfach auf die Packung.
Voll nervig. Ich habe tatsächlich auch am Anfang mich relativ identisch jeden Tag ernährt, weil ich irgendwann rausgefunden hatte, was sind die Sachen, die mir gut tun, die ich gut verarbeiten kann, beziehungsweise wo ich einfach weiß, wie viel ich spritzen muss. Und dann gab es wirklich so Zeiten, wo ich wirklich morgens und abends sowieso immer das Gleiche, morgens und abends jeweils eine Scheibe Vollkornbrot mit Käse oder Wurst oder auch mal zwei Scheiben und so ein bisschen irgendwie Tomate und Gurke dabei und mittags irgendwie immer die gleichen Nudeln oder sowas, bis ich mir selbst dann irgendwann sehr auf den Keks gegangen bin und mir dachte, wow, also du musst jetzt mal wieder, also ein bisschen was trauen darf man sich schon und wenn es halt nicht klappt, dann ist es halt nicht wieder oder machst es das nächste Mal anders. Das fand ich wirklich so, da habe ich mich selbst ertappt, wie ich einfach so kulinarisch super langweilig geworden bin, immer so dieselben 5 Sachen nur noch eingekauft und ja, okay. Sicher ist sicher.
Aber das habe ich in der Schwangerschaft auch ein paar Tage gemacht, um zu gucken, wie viel Kohlenhydrate ich noch verarbeiten kann ohne Insulin. Und ich wusste dann, am Anfang meiner Schwangerschaft waren es so eher 30. Da habe ich dann nichts gespritzt, das habe ich dann einfach gegessen. Gegen Ende wurde es dann ein bisschen weniger, aber da, ja. Und diesen Tipp habe ich leider nicht in der Ernährungsberatung bekommen, was ich schade finde. Ich habe dann später mit ihr darüber geredet und sie sagte, ja, ist doch gut, dass sie das so gemacht haben. Ich dachte so, wäre geil gewesen, wenn sie es mir gesagt hätten. Dann hätte ich nicht so verzweifelt auf der Couch gesessen. Aber ja, irgendwie kriegt man es dann doch hin, wenn man muss.
Und was noch so Tipps sind, die man auf jeden Fall am Anfang schon bekommen sollte oder beziehungsweise was Dinge sind, die man am Anfang irgendwie nicht weiß, darüber haben wir auch gesprochen mit Dr. Astrid Tombeck, Diabetesberaterin und Ernährungsberaterin. Ihr habt sie hier schon einige Male bei uns im Podcast gehört. Sie kommt von der Diabetesklinik Bad Mergentheim und wir haben mal mit ihr über Ernährung gesprochen.
Was sind so die häufigsten Missverständnisse, die Ihnen unterkommen oder mit denen Sie auch den oder mit denen die Patienten auch zu Ihnen kommen?
Also tatsächlich ist ja der Diabetes ein ganz heterogenes Krankheitsbild, ne? So wie Sie auch schon gesagt haben, ich habe Typ 2, ich habe Typ 1. Das wird sehr häufig in einen Topf geworfen und Typ 1 ist immer Kind. Und Typ 2 ist immer der alte Mensch. Und das stimmt einfach nicht. Ne? Mein Jüngster war 5 Jahre mit dem Typ 2. Meine Älteste mit Typ 1 Frischmanifestation war 97. Und ja, natürlich kommt es häufiger im Jugendalter vor und häufiger im älteren Alter, je nach Typ 1 und Typ 2. Aber es kann einen immer treffen. Beide sind komplett unterschiedliche Erkrankungen, heißen beide Diabetes. Sind aber komplett unterschiedlich, auch in der Behandlung und wie ich damit umgehe.
Wir haben vorher auch ein bisschen geguckt, was es so an Literatur gibt. Und ich war in der Bücherei zum Beispiel, 2 Regalreihen, überwiegend nur Typ 2 Ratgeber und alles dreht sich ums Essen. Also da war das Wenigste drin, was so mal allgemein irgendwas, ne? Also Backen mit Diabetes, Kochen mit Diabetes, schnelle Rezepte mit Diabetes, ist bei Typ 2 wirklich Essen das Entscheidende oder gibt es noch was anderes, wo man sagt, da muss man auch drauf achten mit den Werten?
Ja, das Essen lässt sich halt am besten verkaufen, ne? Das ist so das. Aber tatsächlich Lebensstil, ne? Also Lebensstil ist die Basis jeglicher Behandlung. Egal, ob ich dann auch noch Medikamente nehme, ob ich dann vielleicht später auch Insulin brauche. Es bleibt in der Basis immer die Lebensstilmodifikation. Und Lebensstil ist natürlich gesunde Ernährung, Bewegung, nicht rauchen und Stressprävention. Das sind das, was wir so in Lebensstilveränderungen sehen. Und bei der Ernährung ist es halt hauptsächlich kalorienangepasst, also so viel, wie ich brauche, und ballaststoffreich. Und der Rest drumherum ist Shishi oder Marketing. Ja, ob das jetzt dann Low Carb oder mediterran oder keine Ahnung, was auch immer ist.
Basendiät.
Ja, genau. Die Basis ist tatsächlich kalorienangepasst und ballaststoffreich. Das ist das, was hilft. Wir wissen, dass die traditionelle mediterrane Ernährung in der Gesamtheit beim Typ-2-Diabetes noch die besten Erfolge auch in den Folgeerkrankungen hat, also bei den ganzen kardiovaskulären Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall, Herzinfarkt. da schneidet die traditionelle mediterrane Ernährung tatsächlich noch am besten ab. Und sie ist die, die oftmals am besten auch noch akzeptiert wird, dauerhaft.
Welches Wissen würden Sie sich denn gerne von Ihren Patientinnen und Patienten zum Thema Essen und Diabetes wünschen? Wo sagen Sie, Mensch, das wäre toll, wenn das einfach jeder schon von vornherein im Kopf hätte und ich es nicht 100-mal mit ihm durchgehen muss?
Ja, also tatsächlich, Wissen ist ganz häufig vorhanden. Ich glaube, was ich schön fände, wenn da so ein gewisser Realismus dabei wäre und zu sagen, also es hilft, wenn ich weniger esse, als ich brauche, und ich gesunde Ernährung heißt eben vegetabile Kost, also pflanzenbetonte Kost und nicht Fleisch- und wurstreiche Kost. Das wissen aber viele. Die Frage ist, wie kann ich es umsetzen? Das ist, wir sind ja jetzt hier in der Diabetesklinik in der Versorgungsebene 3. Bei uns kommt ein Typ-2-Patient erst an, wenn der schon eine lange Geschichte hat. Der ist dann beim Hausarzt durch, der ist beim Facharzt durch und dann kommt er zu uns. Und wir haben aufgehört, normal zu schulen. Wir machen nicht diese normalen Schulungsprogramme, weil das wissen die alle. Sondern wir sind jetzt umgestiegen aufs Zürcher Ressourcenmodell und versuchen mit Smart-Zielen und die eigenen Ressourcen bei den Patienten rauszuarbeiten und dann eben zu gucken, was kann der Patient leisten. Und da werden, also wir arbeiten im 20-80-Prinzip, 20% Veränderung, 80% lassen. Wichtig ist, dass das schmeckt. Wichtig ist, dass man satt wird. Und wir versuchen, Muster zu verschieben. Also einfach ein bisschen mehr in Richtung ballaststoffreich, ein bisschen weniger energiedicht. Und so durch diese einfachen Verschiebungen da, wo es nicht wehtut, so wie jetzt beim Stromsparen. Ne? Ich sitze nicht in der kalten Bude, aber ich überlege vielleicht intelligent einen neuen Heizthermostat drauf zu schrauben. Ich versuche vielleicht noch irgendwas zu isolieren. Also ne, nicht irgendwo an der Lebensqualität zu sparen, sondern da zu sparen, wo es mir vielleicht auch nicht wehtut, aber trotzdem effektiv ist.
Nutzt es mir irgendwas, mich vegan oder vegetarisch zu ernähren?
Naja, wenn ich jetzt nicht ein Pudding-Vegetarier bin, dann ist es schon so, dass ich natürlich eine ballaststoffreichere, gemüsereichere Ernährung habe, wenn ich das so als Gesamtlebensstil dann auch verstehe, was bei vegan oft auch dann der Fall ist, hilft mir das schon für eine gesunde Ernährung. Bei vegan muss ich Einschränkungen machen, wenn ich nicht gut weiß, wie ich meine Eiweißquellen decken kann. Das wird oft schwierig. Es ist machbar, aber es wird schwierig. Ich muss da wirklich sehr bewusst essen. Und man empfiehlt es eben nicht bei Kindern und nicht bei Schwangeren, weil das Vitamin B12 dann kritisch ist in der Versorgung.
Abschließend jetzt noch, jetzt haben wir mit Ihnen so viel über Essen geredet auch und Sie natürlich eben als Ernährungsexpertin. Gönnen Sie sich eigentlich auch selbst mal so eine Portion Fastfood oder so? Oder ist Ihr Lebensstil wirklich durch die Arbeit so geprägt, dass Sie da ganz streng sind mit sich?
Nein, tatsächlich. Also ich natürlich esse ich auch mal ungesunde Sachen. Ich habe mal vor ein paar Jahren, das ist jetzt glaube ich 6 Jahre her, von der Frau Ballschuh die Iss kein Zucker-Challenge mit betreut. Fachlich und habe mal gedacht, okay, dann isst du auch keinen Zucker. Das ist mir richtig schwer gefallen. Ich war so richtig eine süße Maus. Und ich habe wirklich die ersten 2 Wochen war die Hölle. Ich habe nachts von Zucker geträumt, dass ich da reinfalle und so engelchenmäßig mich da drin wälze. Ne? So, war ganz furchtbar. Und ich esse jetzt tatsächlich immer noch keinen Zucker. Das ist jetzt 6-7 Jahre her. Es geht mir viel, viel besser. Abgesehen davon, dass ich nochmal abgenommen habe, ohne dass ich es wollte. Es waren doch weniger Kalorien. Ne? Das ist erstaunlich, was sich da ansammelt über den Tag. Aber es geht mir halt insgesamt körperlich besser. Ich hatte mal so ein paar Lieblings-Weihnachts-Süßigkeiten. Die stehen dann da und denke, jetzt muss ich es essen. Und dann esse ich es und denke, warum habt ihr das mal geschmeckt? Das ist furchtbar. Ja. Ne? Also wenn man sich dann irgendwann mal den Benefit so für sich hat, dann merkt man eigentlich, dass es manches, was man vorher so als Leckerli definiert hat, nicht mehr schmeckt. Aber tatsächlich, also so mal so Fish and Chips oder sowas esse ich total gerne mal.
Ich hatte diesen Effekt übrigens bei meinem ersten Duplo nach, ich glaube, einem Dreivierteljahr oder nach einem Jahr Diät. Und dann dachte ich so, das ist ja nur Zucker, das ist ja ekelhaft. Genau. Vielen Dank Ihnen auf jeden Fall für den schönen Austausch hier. Vielen Dank für die ganzen Informationen, für das ganze Wissen und auch fürs Kopfkino. Ab jetzt, wenn wir an Sie denken, stellen wir uns vor, wie Sie den Engel machen, während Sie in so einem Bett aus Zucker liegen.
Genau.
Frau Dr. Tombeck. Ich bin großer Fan. Was für eine gute Frau.
Ich habe übrigens auch, bevor ich Diabetes hatte, mal so zur Fastenzeit, noch in der Schulzeit zusammen mit meinen Freunden in diesen, also sind das 40, 48 Tage, ich weiß nicht, gar nicht mehr genau vor Ostern, auf Zucker verzichtet. Und ich weiß nicht, ob es wirklich mit diesem Zuckereffekt zusammenhängt oder damit, dass es einfach generell von den Jahreszeiten her ja früher hell wird. Aber ich habe mich auf jeden Fall ein bisschen wacher gefühlt. Und ich merke das jetzt auch, jetzt wo ich wieder ein bisschen strenger bin in den letzten Tagen, dass ich tatsächlich mich ein bisschen ausgeschlafener fühle. Jetzt, wo die Werte wieder besser sind. Also nicht mehr so schlapp morgens und nicht mehr so verschlafen. Ich hoffe, dass ich das so halte.
Und ein Update gibt's dann in der nächsten Woche. Ein letzter Tipp noch von mir zum Thema Typ 1, Spritz-S-Abstand. Spritz-S-Abstand hat mir lange niemand erklärt, ist aber bei mir zumindest echt hilfreich. Erst spritzen, dann so 10 Minuten warten, bis das Insulin wirklich im Körper bereit ist und dann essen. Muss jeder natürlich gucken, wie es bei ihm zeitlich am besten ist. Ich habe echt so die goldenen 10 Minuten für mich entdeckt. Das ist ziemlich perfekt. So, und nächste Woche, Update von Kim und wir gucken dann natürlich auf Diabetes und Sport in der neuen Folge. Wir fragen uns, wie viel Sport braucht der Typ 2er, wie viel Sport kann der Typ 1er?
Und das hört ihr in der nächsten Folge. Ihr könnt uns gerne abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt. Oder aber ihr kommt einfach mal bei Instagram vorbei, Typfrage der Podcast. Da könnt ihr uns nicht nur abonnieren, sondern auch kommentieren und uns eure Erfahrungen mit eurer Ernährung einfach mal schicken.
Und natürlich auch zum Thema Sport. Bis nächste Woche.
Typfrage, dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.